Herr Dr. Umeswaran Anugarinathan. Jetzt habe ich mich gleich wieder vertüdelt.
Nein, Arunagirinathan. Es ist auch nicht einfach. Einfach Umes nennen.
Aber ich möchte es ja eigentlich richtig machen.
Ja, wenn man das richtig macht, also auf Tamilisch würde man Umeswaran Arunagirinathan sagen, aber das sagt natürlich in Deutschland keiner. Ich würde sagen einfach Umeswaran Arunagirinathan.
Umeswaran Arunagirinathan.
Wunderbar.
Sie sind ja dazu übergegangen, sich Herr Umes nennen zu lassen oder Dr. Umes zu nennen.
Ja, das ist mir oft aufgefallen, weil ich meine, ich hatte natürlich mein Namensschild in der Klinik Dr. Umeswaran Arunagirinathan. Ganz ehrlich, da kommen 60, 70, 80-jährige Patienten, die für eine Woche dort liegen und es ist einfach zu viel zu erwarten, dass diese Menschen, die gerade mit ihren Erkrankungen beschäftigt sind, mit der Sorge und dass man dann noch meinen Namen auswendig lernt oder versucht auszusprechen. Ich habe es lieber Umes als jemand, mein Nachname, ja, schrecklich ausspricht. Und deswegen habe ich jetzt ein Schild, da steht nur Dr. Umes und das ist ganz einfach. Also in der Schule war das auch so, bei der Arbeit die Kollegen und teilweise im Dienstplan steht auch nur Umes. Ich erkenne mich auch dort wieder, weil meine Mama hat mich auch immer Umes genannt. Es ist etwas, was vertraut ist.
Also Herr Dr. Umes.
Ja.
Sie wohnen jetzt ja schon seit geraumer Zeit in Neustadt an der Saale in Bayern oder genauer gesagt in Franken.
Franken. Meine Kollegen bestehen darauf.
Sie sind ja nicht ganz freiwillig hergekommen.
Nein, natürlich bin ich nicht freiwillig gekommen. Also es fühlte sich an wie ein Liebeskummer, Hamburg zu verlassen. Ich habe ja als Kind schon meine Heimat verlassen müssen. Damals war der Bürgerkrieg der Grund. Und ich habe jetzt vor 2,5 Jahren meine Heimatstadt, ich sage mal mein Hometown, Hamburg verlassen müssen, weil ich im Leben ein Ziel hatte. Ich habe im Leben mehrere Ziele gehabt. Ich habe sie immer wieder erreicht und mein Ziel war, Herzchirurg zu werden. Und ich war in der Uniklinik in Hamburg und habe 7,5 Jahre als Assistentarzt gearbeitet. Und ich habe sehr korrekt gearbeitet und liebevoll. Und ich fühlte mich wirklich jeden Tag dort zu Hause. Ich bin wirklich mit einem Lächeln in die Klinik gekommen. Und als ich gemerkt habe, über 7,5 Jahre, dass ich mit der Ausbildung gar nicht vorwärts komme, dass Kollegen, die später angefangen haben, 3 oder 4 Jahre vorgezogen werden, ausgebildet werden, da fühlte ich mich ungerecht behandelt. Und ich habe natürlich auch ein Gespräch geführt mit dem Verantwortlichen. Und ich bin hart im Leben, aber es gibt gewisse Momente, gewisse Aussprachen, Wortschatz, die können Schmerzen verursachen. Eine Äußerung wie zu hören, für Sie ist es schon ausreichend.
Was?
Und das hat mich sehr enttäuscht. Sicherlich hat derjenige, der das ausgesprochen hat, gar nicht darüber nachgedacht, was für einen Schmerz er mit dieser Äußerung mir angetan hat. Ich hätte dort bleiben können, aber ich habe nur gesagt, Diplomatie bedeutet, sich biegen zu lassen, nicht brechen zu lassen. Und ich wollte mich selbst nicht verlieren und ich möchte mein Ziel nicht verlieren. Ich habe einen Weg ausgesucht und es ist in meiner Heimatstadt Hamburg und ich bin da nicht vorwärts gekommen. Und ich habe einen neuen Weg. Ich habe dann einfach gesagt, gut, ich komme da nicht mehr weiter, gehe ich nach Bayern. Und ich muss heute sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich in Franken, in Bad Neustadt aufgenommen wurde. Es war natürlich Anfang sehr, sehr schwierig, weil das hat nicht nur damit zu tun, dass ich vielleicht homosexuell bin oder dunkle Hautfarbe hat. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich auch Norddeutscher bin, irgendwo anzukommen und dann gleichzeitig auch jemand aus einer Großstadt kommt, in eine ländliche Gegend. Das war nicht einfach. Anfang war es nicht so, dass jede Tür mir geöffnet wurde. Aber inzwischen muss ich sagen, es ist wunderbar.
Jetzt müssen Sie aber erstmal Menschen, die nicht wissen, wie so eine ärztliche Ausbildung funktioniert, erklären, was das bedeutet. Also man studiert Medizin und macht dann einen Facharzt.
Ja,
und
also
dauert das ein paar Jahre.
Ja, leider, ich meine, wir haben ja in Deutschland vieles sind geregelt, aber leider ist der Facharztausbildung nicht geregelt. Wir machen unser Medizinstudium fertig und wir bekommen danach kein Facharztausbildungsvertrag, den gibt es nicht, leider. Es gibt viele Länder wie in Großbritannien, in den USA, da weiß ein Assistentarzt, der das Studium fertig hat, dass er in 6 Jahren seinen Facharzt bekommt. In Deutschland leider nicht. Dieses Problem ist längst bekannt. Nur die Verantwortlichen, die in der Position sitzen, die mögen das gar nicht ändern. Und zwar, stellen Sie mal vor, da ist ein Assistentarzt, der kommt und 6 Jahren wird er ausgebildet. Das heißt, er ist dann in 6 Jahren unabhängig. Man kann ihn nicht mehr an die Klinik binden. Und vor allem, da kann der Chef einer Klinik morgens bei der Frühbesprechung schreiend, brüllend sagen, wer in meine Klinik die Überstunden dokumentiert, der bekommt seinen Facharzt nicht. Das darf er sich erlauben zu sagen. Und die Assistenten dokumentieren die Überstunden nicht. Oder er sagt, es ist ein Privileg, im OP sein zu dürfen als Assistentarzt. Und es sind keine Arbeitsstunden. Und dann können Sie sich vorstellen, wie schwer das ist für Assistentärzte in unserem Land. Ich spreche nicht für mich, ich bin kein Opfer, weil ich dunkelhäutig bin, weil ich nicht hier geboren wurde. Das hat mit unserem System zu tun.
Das heißt, das System in den Krankenhäusern profitiert davon, möglichst lange die jungen Männer als Assistenzärzte festzuhalten.
Natürlich. Das ist altbekannt, das wird immer wieder diskutiert, aber das wird auf der politischen Bühne gar nicht so weit diskutiert, dass da tatsächlich so viel Kraft zusammenkommt, dass in Zukunft das geändert werden kann. Man muss auch bedenken, die Verantwortlichen, die die Macht haben, um sowas zu regeln, zu ändern, sitzen ja oben. Man möchte nicht diese Abhängigkeit von Assistentärzten, die den haben, verlieren. Weil wenn ein Vorgesetzter in einer Klinik sagt, kannst du mir das und dies erledigen, dann tut der Assistentarzt. Das ist der Tellerwäscher in der Küche. Ich kenne das. Ich habe 6 Jahre als Tellerwäscher gearbeitet.
Die Bemerkung, von der Sie erzählt haben, Herr Dr. Ummes, dass man gesagt hat, Sie können ja froh sein, so weit überhaupt gekommen zu sein.
Ach, wissen Sie, ich war Assistenzsprecher und ich bin politisch immer. Ich kann meine Klappe nicht halten, wenn Ungerechtigkeiten geschehen. Kann ich nicht. Ich mische mich ein. Ich gehe ins Betriebsrat, ich gehe ins Ärzteparlament. Ich sah auch mit Montgomery zusammen in Landesärztekammer. Und ich mische mich ein. Das ist mir wichtig. Ich wäre längst tot auf Sri Lanka, weil ich hätte meine Klappe nicht halten können. Und in Deutschland, wir leben in der Demokratie. Ich bin ja freiwillig nach Deutschland gekommen. In einem Land, wo Demokratie herrscht, wo ich frei meine Meinung äußern kann, für meine Gerechtigkeit und Recht kämpfen kann. Und da weiß ich ganz genau, wortwörtlich, sei froh, dass du überhaupt in Deutschland eine Stelle in der Herzchirurgie gefunden hast. Das ist schmerzhaft. Und wissen Sie, was meine Antwort war? Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich in Deutschland bin und ich bin mindestens genauso glücklich, dass ich in Deutschland in einer Abteilung der Herzchirurgie eine Assistentarztstelle bekommen habe. Das ist die beste Antwort, was Sie geben können.
Sie sind in Sri Lanka geboren, Sie sind Tamile, man muss dazu sagen, die Mehrheit sind Singalesen, Tamilen in Sri Lanka sind die größte Minderheit.
Ja.
Sie sind während des Bürgerkriegs nach Deutschland gekommen als unbegleiteter Flüchtling.
Ja.
Ihre Eltern haben Sie alleine losgeschickt.
Ja.
Was haben Sie mitbekommen? Sie waren damals 12, als Sie auf die Flucht gingen.
Ja, es hört sich für uns, für Menschen, die in Deutschland leben, etwas schrecklicher an, weil 12-Jährige. Aber man muss auch bedenken, ich habe den Bürgerkrieg schon erlebt, als ich 5 Jahre alt war. Ich habe Tage und Wochen erlebt, wo ich gar nicht zu Hause sein kann, wo wir nicht abends ins Bett gehen können, weil wir Angst hatten, dass Bomben auf uns landen. Als ich 10 Jahre alt war, ist meine Schwester verstorben. Das war ein großer Verlust. Verstorben, weil wir keine Medizin hatten. Verstorben deshalb, weil die Infrastruktur in dem Bürgerkrieg gar nicht so war. Ich meine, denn in Deutschland wäre sie immer noch am Leben. Und als ich 12 Jahre alt war, ich habe meine 6. Klasse beendet, ich konnte gar nicht mehr zur Schule gehen. Eltern hatten Angst, die Kinder auf die Schule zu schicken und die Lehrer hatten Angst, zur Schule zu kommen, weil sie auf dem Schulweg verstorben sind. Ich habe Obst und Gemüse verkauft zu dem Benzin am Straßenrand vor unser Haustier. Und da war ich 12 Jahre alt. Ich war selbstständig. Meine Mutter hat mich gefragt. Natürlich habe ich sofort Ja gesagt. Meine zweite Frage war, kann ich dort zur Schule gehen? Kann ich in Deutschland zur Schule gehen? Und man fragt sich, warum denn Deutschland? In Deutschland lebte der Onkel, also der Bruder von meiner Mutter. Meine Mutter wollte mich nicht alleine irgendwo hinschicken, sondern sie wollte schon ein Ziel für mich haben und das war für mich Hamburg.
Man muss dazu sagen, Sie sind der Älteste in Ihrer Familie.
Ich bin dann nach dem Tod meiner Schwester der Älteste, genau. Mhm.
Denn die anderen Geschwister, die Sie haben, die leben ja auch im Ausland. Das heißt, Ihre Eltern haben alle Kinder ins Ausland geschickt.
Ja, es war schrecklich, ein Kind zu verlieren, ein Kind zu verlieren, wo man so machtlos ist, dass für meine Mutter und Vater nichts wichtiger war, nicht ihr eigenes Leben, nicht ihre eigene Gesundheit, sondern das Leben ihrer Kinder. Und die haben tatsächlich geschafft, auch schlauerweise, die haben die Schwestern dann im Alter von 18, 19 verheiraten können. Auch das hört sich für uns Deutsche schrecklich an, aber es ist üblich, wenn die Nachbarn, Klassenkameraden alle verheiratet werden, dann ist die Normalität in der Gesellschaft, in der Kultur, wo die geboren worden sind. So lebt eine Schwester nach mir in Toronto, die ist Kanadierin, und die Schwester danach in London, in Großbritannien. Mein Bruder wurde auch wie ich mit dem Schlepper sollte nach Toronto, ist dann in New York verhaftet worden, 8 Monate Untersuchungshaft. Inzwischen ist er Amerikaner und fährt Taxi in Manhattan.
Ihre Eltern haben nie daran gedacht, Herr Dr. Umes, Sie zu begleiten.
Ich glaube, Sie hätten es vielleicht machen wollen, aber Sie hatten nicht die Möglichkeit. Wissen Sie, wenn Sie bedenken, dass derzeit, 1991 bin ich ja geflogen, dass ein Gymnasiallehrer auf Sri Lanka nicht mehr als 50 D-Mark, das war schon sehr viel, im Monat verdient hat, und ein Schlepper 15.000 D-Mark gekostet hat, wie hätten meine Eltern das alles finanzieren können? Niemals. Sie haben natürlich mich als dem ältesten Sohn die Hoffnung gesehen. Neben dem, das Kind zu retten, auch die Hoffnung für die Zukunft, dass ich vielleicht die anderen Geschwister unterstütze, beziehungsweise die Eltern im Alter.
Das heißt, Sie wussten, wenn die Flucht gelingt mit dem Schlepper und Sie kommen nach Deutschland, dass Sie immer Geld verdienen werden würden, um die Familie zu unterstützen.
Ja, das war meinen Eltern klar, aber das war auch für mich selbstverständlich.
Also Sie haben immer Geld verdient, neben Ihrem Studium, auch schon in der Schulzeit.
Ja. Ich habe immer Teller gewaschen. In Hamburg habe ich Teller gewaschen in Restaurants. Das war so schrecklich. Ich habe teilweise mehrere Stunden gearbeitet. Die haben nicht dann mir das ganze Lohn geben wollen. Stunde 10 D-Mark. Und ich habe das mitgenommen, was da auf dem Tisch lag. Und das war natürlich weniger. Aber ich meine, ich war froh, dass ich überhaupt einen Job hatte. Ne? Und ich habe dann für eine Zeitung geputzt. Und ich habe auch einen Haushalt, Privathaushalt geputzt. Da fühlte ich mich sehr belästigt und da fühlte ich mich nicht mehr wohl. Da bin ich nicht mehr hingegangen. Und dann habe ich am Siemensplatz über 5 Jahre Teller gewaschen. Das war wunderschön.
Sie sagen, Tellerwaschen ist wunderschön. Aber vielleicht erzählen Sie erst mal von der Flucht.
Meine Mutter hat mich nach Colombo gebracht, von Norden Sri Lanka nach Süden. Das hat schon 3 Tage gedauert. Und dann hat sie für mich einen Schlepper gesucht. Das war nicht einfach. Man kann nicht im Google den besten Schlepper eintippen und dann Bewertung. Aber es gab eine Möglichkeit, und zwar die Eltern. Die Eltern, die ihre Kinder erfolgreich ins Ausland gebracht haben. Und die haben meine Mutter erzählt, geh mal dort an der Tür, klopf mal, der kennt einen, der meinen Sohn oder meinen Nachbarsohn ins Ausland gebracht hat. So hat meine Mutter für mich einen Schlepper gefunden, der versprach uns, mich binnen 5 Tage nach Deutschland zu bringen. Und ich bin am 6. Januar 1991 geflogen, über Singapur, Dubai, bin in Togo in Afrika gelandet. 6 Monate warten in Togo, ging ich über die Grenze alleine nach Accra, nach Ghana. Der Weg nach Europa ging es nicht weiter. Wieder zurück nach Togo über Benin. Dann war ich in Nigeria und bin tatsächlich Nacht von 9. auf 10. September 91, 8 Monate später, das ist letztendlich ein Odyssee, über Spanien in Frankfurt gelandet. Ich bin 13 geworden.
Wer hat Sie in Frankfurt abgeholt?
Bundesgrenzschutz. Ich meine, niemand wusste, wann ich komme. Und ich habe die Telefonnummer und die Adresse von meinem Onkel auswendig gehabt. Und ich durfte ja keinen Namen dabei haben. Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, als ich die Bundesgrenzschutzbeamten sah, weil uniformierte Menschen haben für mich immer ein negatives Bild gehabt, geprägt von dem Bürgerkrieg. Und ich sprach kein Wort Deutsch. Und ich war so froh. Ich kann mich so gut erinnern. Und das erzähle ich immer wieder, weil es so wichtig war, als Kind anzukommen in einem fremden Land, Angst zu haben, Angst davor, dass man zurückgeschickt wird und noch hungrig, nicht in der Lage zu fragen, dass man Hunger hat. Dann kommt einer von dem Bundesgrenzschutzbeamten, von vielen, die nicht mal einmal gelächelt haben, und schenkt mir ein kleines Stück Schokolade. Das war toll. Das vergesse ich niemals. Es ist geschmolzen. Das hat mir in dem Moment etwas gegeben, was ich gebraucht habe. Meine Angst etwas weggenommen.
Konnten Sie denn Englisch schon ein bisschen?
Ich konnte nicht so gut Englisch. Ich konnte nur sagen, dass ich aus Sri Lanka komme und meinen Namen. Und dann kam eine wunderbare Frau aus Hessen vom Jugendamt, eine helle, blonde Frau mit blauen Augen, die sah fremd aus, aber sie fühlte sich gar nicht fremd an, weil sie etwas Mütterliches hatte. Sie strahlte was Mütterliches, weil Mütter sind gleich, ob sie weiß oder dunkelhäutige sind, ob sie in Afrika sind. Das war wunderbar. Die hat mich da rausgeholt und die habe ich sofort vertraut. Ich habe sie nicht verstanden, aber sie hat etwas ausgestrahlt. Ich habe ihr alles erzählt. Mein Onkel, bin wie ein kleiner Hund hinterhergerannt, sehr neugierig. Dann kam ich in einem Kinderheim für einen Tag. Und dort bekam ich, weil ich Hunger hatte, Pizza zum Essen. Und ich habe zum Essen mal Pizza gesehen. Ich wusste ja nicht, was die Deutschen alles essen. Und ich dachte, Gottes Willen, das ist ja das Blut in der Mitte. Habe tatsächlich nur die Ränder abgeschnitten, habe diese goldbraun gebrannten Ränder gegessen. Und das, was in der Mitte ist, was ich heute eher essen würde, zur Seite gepackt.
Sie sind dann zu Ihrem Onkel gegangen.
Genau, am 11. September 91 hat mein Onkel mich von diesem Kinderheim abgeholt und für mich die Vormundschaft beantragt und auch einen Asylantrag in Hamburg. Und zum ersten Mal kam ich in mein Zuhause in Hamburg, Möbernsberg.
Sie strahlen jetzt.
Ja.
Hamburg bedeutet Ihnen viel.
Das bedeutet nicht nur Zuhause. Hamburg hat mich gerettet. Hamburg hat mir etwas gegeben, was ich heute bin. Ein stolzer Deutscher. Hamburg hat für mich die Grundstein gelegt für die Integration. Hamburg hat mir das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit gegeben. Mit Hamburg meine ich die Menschen. Die Menschen, die in Hamburg leben. Das sind Klassenkameraden, das sind Nachbarn, das sind Klassenlehrer. Wunderbare Menschen.
Sie sind aufgewachsen, dann weiter, ab Ihrem 13. Lebensjahr, bei Ihrem
genau,
Onkel,
ich bin in Möbernsberg
Familie.
Ich bin in Möbernsberg angekommen. Wir hatten irgendwie 55 Quadratmeter Wohnung in einer von den Hochhäusern in Möbernsberg. Mein Onkel, Tante, die beiden Kinder und ich. Und ich hatte im Wohnzimmer ein Bett. Früher gab es eine Zeitung, dessen Namen ich vergessen habe, Avis, glaube ich. Also da haben viele Leute Sachen verschenkt und wir haben dann ein Bett abgeholt. Und den hatte ich bis zum Abitur gehabt, ja.
Dazu muss man sagen, Mümmelmannsberg, diejenigen, die das nicht kennen, das ist jetzt keine tolle Gegend in Hamburg, sondern das ist ein sozialer Brennpunkt.
Es ist sicherlich ein sozialer Brennpunkt. Es hat auch damit zu tun, weil es in Mümmelmannsberg die Menschen leben, die nicht Akademiker sind, also großen Teil, und vor allem wenig verdienen. Und auch eine Multikulti-Gesellschaft, Menschen, die nach Deutschland kommen, gehen dahin, weil auch Mieten günstiger sind. Aber für mich war das nicht so. Für mich war das Paradies.
Aber
für
Sie mich haben war nie im Hochhaus gewohnt.
Ja, deswegen fand ich das als Paradies. Ich fand das toll. Ich fand das toll, in einem Hochhaus zu wohnen. Es fühlte sich so mächtig an. Ich habe etwas in Möbernsberg gelernt, was ich auf Sri Lanka gar nicht gelernt habe. Und zwar mit anderen Kulturen zurechtzukommen. Mit anderen Religionen. Wir hatten in Möbernsberg alle Religionen.
Sie selbst sind Hindu, muss man dazu wissen.
Ja, ich bin Hindu. Und Toleranz ist etwas, was ich in Hamburg gelernt habe, in Deutschland gelernt habe. Das habe ich nicht auf Sri Lanka gelernt. In meiner Schule, in der Gesamtschule Möbernsberg. Ich kam mit Schülern, die Muslime waren, die Buddhisten sind, die Christen sind. Ja, alle Nationen. Ich habe gelernt, wie geht man mit anderen Kulturen um? Das ist ein Studium für das Leben.
Und wie ist man mit Ihnen umgegangen, Herr Dr. Umes?
Die Menschen gut, aber die Behörden nicht. Die Menschen, die mich kannten, die Menschen, die mit mir gesprochen haben, haben mir geholfen. Aber Menschen, die nur mich auf dem Papier gekannt haben, haben mich abgelehnt. Die wollten mich zurückschicken. Mehrfach wollten sie mich zurückschicken. Sie können sich vielleicht vorstellen, ich bin da wie in so einem kleinen Bäumchen, wie ein kleiner Mangobaum von meiner Mutter mit ein Stück Wurzeln. Ohne Wurzeln kann man keine Bäume transportieren, nach Deutschland gebracht worden. Ich bin in Hamburg eingepflanzt worden. Wenn der Bäumchen wächst, braucht er neue Wurzeln. Jedes Mal, wenn ich Wurzeln entwickelt habe, wurde es zerrissen. Wurde es einfach von der Erde weggenommen. Abschiebung bedeutet es.
Wann waren Sie zum ersten Mal damit konfrontiert?
Ich bin angekommen 1991. 94 war das schrecklich. Ich habe diesen Brief bekommen. Ich konnte dann auch verstehen. Ich habe ja Deutsch gelernt in der Schule. Ich war damals schon Klassensprecher und auch Schulsprecher in meiner Schule. Ich stand im 11. Stock bei uns im Hochhaus. Ich hatte keine Kontrolle über mich. Ich war nicht vernünftig in dem Moment. Dem Moment, wo Emotion im Vordergrund stand. Ich war nicht in der Lage, objektiv, sachlich die Situation zu sehen, sondern ich hatte nur die Bilder von dem Krieg. Ich wollte nicht wieder zurück nach Sri Lanka. Ich stand dort, spuckte runter, zählte die Sekunden und Gedanken, das Leben zu nehmen. Und heute bin ich froh und dankbar, dass ich in dem Moment die Bilder von meiner Familie, meine Großeltern, meine Geschwistern und die Kindheit von meinem 5. Lebensjahr und meine Mutter gesehen habe. Ich hatte ja ein Versprechen abgegeben. Und ich bin froh und ich erzähle auch die Geschichte deshalb, weil viele Menschen kommen im Leben in so eine Situation und ich möchte, dass sie meine Geschichte hören. Ich möchte, dass sie weiterleben. Und ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen. Ich habe allen die Geschichte erzählt. Hilferuf war wichtig. Und die Menschen haben mir geholfen.
Vorher wussten Ihre Klassenkameraden nicht, dass
Nein.
Sie von Abschiebung bedroht
Nein.
waren.
Es war auch nicht einfach, weil ich habe die Sprache nicht so gut verstanden.
Und wie haben Sie überhaupt Deutsch gelernt?
Ja, das frage ich mich heute auch. Ich habe anfangs gar nichts verstanden. Es gab viele interessante Momente beim Kochen. Mit Schulkameraden zum Beispiel, wo die Klassenlehrerin sagte, Umes, bring mal den Schlüssel vorbei. Und ich ging dann zu ihrer Tasche und habe dann aus ihrer Tasche ihre Schlüssel rausgeholt. Oder in der Klasse, Klassenkamerad sagte, Umes, du bist heute dran mit dem Tafelputzen, ne? Dann sagte ich, nee, das Wasser ist nass, ich putze nicht. Und haben alle gelacht, weil ich habe immer gedacht, nass bedeutet dreckig. Weil als wir wandern waren, sagte ein Schüler, ist das nass? Und habe gedacht, oh, das bedeutet dreckig. Oder wenn jemand mich gefragt hat, wie geht's dir, habe ich meinen Namen gesagt. Aber ich habe häufig Ja gesagt und gelächelt. Und damit kam ich vorwärts. Und ich habe Deutsch gelernt, weil ich wunderbare Schule hatte. Und es gab viele Projekte. Wir sind rausgegangen. Deutsch lernt man, wenn man spricht. 6 Monate habe ich nur Deutsch gelernt. Aber es gab nicht nur Deutsch, und es gab auch Sport. Es gab auch Wandertage. Das heißt, wir sind zum Erdbeerpflücken rausgegangen oder Äpfelpflücken im alten Landen. Und wir sind mit dem Fahrrad gefahren über 4 Landen. Und da hat man Menschen gesehen. Und da hat man viel gesprochen. Das ist ja auch Deutsch lernen, ja. Was mich besonders geprägt war, wir hatten einen Sportlehrer, der hieß Herrn Simon, und der ist mit dem Fahrrad nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Mit ausländischen Schülern, 1 Woche lang, um den Schülern aus Ostdeutschland zu begegnen, dann gemeinsam 5 Tage Fahrradtour. Ich habe 5 Brieffreundschaften gewonnen aus Mecklenburg-Vorpommern, und auch das hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich Deutsch gelernt habe. Mhm. Da war zum Beispiel eine Familie aus Sternberg, die haben mich jedes Jahr abgeholt. Die haben eine schriftliche Einladung geschickt, damit ich bei der deutschen Behörde den Antrag stellen dürfte, Hamburg zu verlassen, weil ich durfte damals Hamburg nicht verlassen. Da war ich in Sternberg 1 Woche. Die haben mich gefüttert, und wir sind dann überall mit dem Fahrrad über den Mecklenburger Seenplatten. Wunderschön, wunderschöne Landschaft. Emotional habe ich eine Bindung, also nach Hamburg, auch für Mecklenburg-Vorpommern.
Sie haben ja in der Familie Ihres Onkels gewohnt, was insofern schwierig ist, weil in der Familie haben Sie natürlich Tamilisch gesprochen, vermute ich mal.
Nicht? Ja, aber ich habe, was wesentlich wichtig war, ich bin ein Klassensprecher und ein Schulsprecher gewesen. Das heißt, ich musste Deutsch sprechen, ob ich wollte oder nicht. Ich musste die Klassensprecher zusammenbringen und ich musste in der Landesschülervertretung, in der Schülerkammer dann Reden halten, und das hat mich ein Stück weitergebracht.
Ja, aber erstmal muss man ja auch gewählt werden. Ja, Sie waren fremd.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass die Menschen mich mochten. Ich war immer ein fröhlicher Mensch, ich bin ja immer noch ein fröhlicher Mensch. Also ich habe gestern zum Beispiel 24 Stunden Dienst gehabt, ja, und dann kommt die Schwester später und sagt, Oma, die ganzen Patienten sind von dir begeistert, die schwärmen für dich. Ich bin aber nicht anders wie früher. Ich finde es unheimlich wichtig, Menschen mit einem Lächeln zu begegnen. Unabhängig davon, ob es mir gut geht oder nicht. Die geben mir auch die Energie wieder zurück, den ich dann brauche für den nächsten Tag. Meine Mutter hat auch diese Eigenschaft. Egal, wo sie hinkommen, die Menschen mögen sie. Mhm. Und ich glaube, ich habe diese Eigenschaft von ihr. Und ich behandle die Menschen unabhängig davon, wie sie aussehen, was sie für einen Beruf haben. Und ich habe, glaube ich, so eine Eigenschaft von meiner Mutter, helfen zu wollen, weil mich das irgendwie bereichert.
Was schon auffällt, wenn man mit Ihnen spricht, Herr Ohmes, dass Sie sehr positiv sprechen, über alles. Also Sie sind immer eher in der Lage, die positiven Dinge zu sehen, als die negativen.
Emotionen sind energiebeladen. Man kann die Energie für seinen positiven Zweck nutzen. Man kann zum Beispiel traurig sein, weil sein Partner mit einem Schluss gemacht hat. Traurig sein bedeutet Emotion. Emotion bedeutet Energie. Ich kann diese Energie, die in mir entsteht, genauso wochenlang in Trauer und Depression nutzen, verarbeiten, aber ich kann genauso gut sagen, jetzt zeige ich. Ich gehe raus, mache Sport, ich gehe einkaufen, habe neue Idee, ich habe einen Schub für mein neues Ziel. Weil ich meine, ich habe Hamburg verlassen, bin nach Bayern, nach Franken gekommen. Ich war traurig. Ich war die ersten Monate traurig. Ich habe geweint auf dem Weg nach Franken. Ich habe geweint. Ich bin abends ins Bett und ich hatte Tränen in den Augen. Heute, ich habe in Bayern gelernt, Auto zu fahren. Ich habe in Bayern meine Notarztausbildung bekommen. Ich bin inzwischen Notarzt. Und ich habe in Bayern mein 2. Buch zu Ende geschrieben. Wenn ich im nächsten Jahr in Bad Neustadt mein Facharzt zum Herzchirurgen fertig mache, ist das ein Verlust? Ist es eine falsche Entscheidung? Nein, das war eine richtige und gute Entscheidung. Und ich habe Menschen kennengelernt. Wunderbare Menschen, von denen ich vielleicht selbst auch etwas Vorurteil verhaftet war. Franken, da will man doch gar nicht hin. Heute will ich die Menschen einladen, wenn ihr Ruhe braucht, frische Luft, schöne Landschaft, kommt hier.
Aber erstmal waren Sie in Hamburg und mussten Abitur machen. Der Schritt, stelle ich mir vor, ist schwer.
Ja, aber ich war als Kind schon immer ein Ehrgeiziger, glaube ich. Ich habe immer Bilder vom Zukunft, vom Leben gesehen. Ich habe sie nie verloren. Und es haben auch viele Menschen mir geholfen. Menschen, die gesagt haben, wir müssen den Umis helfen.
Das heißt, Sie hatten Mentoren.
Ich hatte Mentoren, ich hatte wunderbare. Es waren Klassenlehrer besonders.
Ja.
Und zuletzt der Klassenlehrer in der Oberstufe, der Lorenz Köhler. Er war für mich wie ein Vater, der letztendlich auch für mich die Bürgschaft übernommen hat, dass ich überhaupt in Deutschland bleiben durfte, um zu studieren. Ein Vater. Ein Vater, der für mich die Verantwortung übernommen hat. Eine emotionale Verantwortung. Und das habe ich gebraucht.
Sie hätten sonst hier nicht bleiben können, um Ihr Medizinstudium.
Nein, ich hätte anzufangen. Ja längst, ich sollte ja das Land verlassen. Ich sollte ja schon mehrfach, mein Asylantrag wurde ja dreimal schon abgelehnt. Ich musste Deutschland verlassen. Ich habe in Hamburg ein Petitionsduldung bekommen, weil die Schule und die Nachbarschaft und ich einen Antrag gestellt haben und der Petitionsausschuss des Bürgerschafts in Hamburg eine Zustimmung erteilt hat, dass ich bis Ende mein Abitur in Hamburg bleiben darf, mit einer Sondergenehmigung. Und während dieser Zeit hat mein Klassenlehrer für mich die Bürgschaft übernommen, dass ich dann einen Folgeantrag stellen durfte, den ich aber nicht von Hamburg aus stellen durfte, deswegen muss ich ins Ausland, vom Ausland aus den Antrag stellen, und zwar aus Dänemark. Weil ein Asylbewerber, der seinen Asylantrag abgelehnt wurde, hat keine Berechtigung, für ein Studium einen Antrag zu stellen. Er muss raus aus Deutschland, muss vom Ausland, das ist unsere Bürokratie. Und dafür haben wunderbar die Menschen mir geholfen, die Politik, die Nachbarn. Und wenn man dann in dem Ort nicht zu Hause fühlt, dann hat man etwas falsch gemacht.
Dass Sie Medizin studieren würden, das war schon in Sri Lanka klar.
Nee, das war der Wunsch. Es war ein Traum. Klar war das nicht. Wie hätte ich als Obst- und Gemüseverkäufer mit 12 Jahren am Straßenrand daran denken können, dass ich eines Tages Medizin studiere? Es war ein Traum. Das sind prägende Worte von meiner Mutter. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wenn meine Mutter mit meiner Schwester im Krankenhaus war und wir warten müssen, sie ins Ohr flüsterte, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Das war der treibende Kraft für mich. Und ich habe das erzählt. Ich habe in der Schule erzählt, ich möchte und ich träume, eines Tages Mediziner zu werden. Und die haben mir geholfen. Meine Schulkameraden oder besonders die Klassenlehrer, die haben nach der Abitur noch die Schulbücher bezahlt, dass ich die ersten Bücher kaufen konnte. Oder der Koch in einem Restaurant am Siemensplatz in Hamburg und die Kellner, die haben meine Anatomiebücher, Atlas damals, ja, sehr viel Geld mir geschenkt, ja. Das heißt, die Menschen um mich herum haben mich gestützt und die Kraft gegeben, vorwärts zu kommen, mein Ziel zu erreichen, meinen Traum zu verwirklichen.
Jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Sie haben sich gewünscht, von Michael Jackson, Black or White.
Ja.
Warum diesen Titel?
Ich weiß nicht, wie oft ich Erfahrung gesammelt habe. Leider nicht immer positiv, wegen meiner Hautfarbe. Ich sehe die Hautfarbe nicht, aber manche Menschen sehen das und geben mir einen Stempel, Fremder zu sein. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe ich habe. Wichtig ist, was ich bin und wer vor mir steht. Und Michael Jackson hat sehr viele Lieder gemacht für Dialog, für Kulturen, Religion. Und ich habe dieses Video vor Augen. Und ich sehe diese wunderbaren Menschen unserer Erde, der Vielfalt.
Was hören Sie für Musik?
Ich höre indische Musik ab und zu. Und wenn ich dann im Auto unterwegs bin, jetzt wo ich Auto fahren kann, ich höre Nachrichten gerne. Ich bin eher Politik interessiert als Musik interessiert.
Ist Ihr politisches Interesse gewachsen im Laufe der Jahre mit Ihren Erfahrungen?
Ja, sehr, sehr. Wissen Sie, ich habe ja damals, ich kam ja als ein fremder Junge. Und irgendwann mal, wo die Wurzeln dieses kleinen Mangobaum größer wurden, die Wurzeln sind ja nicht mehr die Wurzeln, die ich mitgebracht habe, sind ja in Deutschland neu entstandene Wurzeln. Ich wollte ein Teil unserer Gesellschaft sein. Ich habe dafür gekämpft. Und 2008 habe ich den deutschen Staatsbürgerschaft bekommen. Es war eine Freude zu feiern. Wissen Sie, was ich heute sein möchte? Ich möchte nicht nur ein Teil dieser Gesellschaft sein. Ich möchte ein Gestalter dieser Gesellschaft sein. Ich möchte einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und dafür finde ich wichtig, dass man sich für Politik interessiert. Bewusst für Politik interessiert.
Die deutsche Staatsbürgerschaft war Ihnen sehr wichtig zu bekommen, nicht nur aus Bequemlichkeit.
Nein, es war eine emotionale Bedeutung. Es war eine Anerkennung. Eine Anerkennung für all die Jahre, die ich und Menschen um mich herum für mich gearbeitet haben. Es war mir wichtig.
Aber Sie haben ja auch erwähnt, Sie erwähnen das ja immer nur, Sie bemühen sich ja sehr, immer das Positive zu betrachten. Aber Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie Schwierigkeiten haben, zum Teil aufgrund Ihrer Hautfarbe. Sie sind sehr dunkel. Vielleicht beschreiben Sie sich mal selbst.
Deutschland braucht noch Zeit. Ich meine, wenn ein Farbiger vor uns steht und wir fragen ihn, wo er herkommt, er sagt aus den USA, wir hinterfragen ihn nicht. Wie, du kommst aus den USA? Wenn ein Farbiger vor uns steht und er sagt, er kommt aus Hamburg, ja, ich meine, wo kommst du denn richtig her? Es ist oft gar nicht böse gemeint.
Wie oft werden Sie denn gefragt, woher kommen Sie?
Regelmäßig, aber ich frage die anderen Menschen auch sehr oft, mindestens genauso oft, wo die herkommen. Aber das Problem ist nur, ich bin zufrieden, wenn die Menschen mir sagen, dass sie aus München oder Münster oder Berlin oder Hamburg kommen. Aber die anderen, die mir die Frage stellen, sind oft nicht zufrieden, wenn ich sage, ich komme aus Hamburg. Das hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft einfach Zeit braucht. Ich glaube, in 20 Jahren, wenn ein Mensch mit meinem Aussehen, mit meiner Hautfarbe vor einem steht und sagt, ich bin ein Hamburger, da wird sicherlich nicht mehr hinterfragt. Die Zeit wird kommen. Und wir dürfen nicht auf die Zeit warten, sondern wir müssen die Zeit nutzen, indem wir den Dialog fördern. Und das ist das, was ich mit meinem Buch erreichen möchte. In die Gesellschaft reingehen und Dialog fördern.
Sie haben ja schon zwei Bücher geschrieben, muss man dazu sagen. Ja. Also ein Buch über Ihre Flucht.
Allein auf der Flucht, das habe ich 2006 veröffentlicht.
Und jetzt das Neue, der fremde Deutsche, Leben zwischen den Kulturen, quasi 10 Jahre später, der Erfolg der Integration.
Der Erfolg, aber nicht nur Erfolg, die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich möchte das teilen mit der Gesellschaft. Ich möchte die Menschen ermutigen, die mir geholfen haben, die Menschen ermutigen, die jetzt die Fremden oder Ankommenden helfen, weil die Ankommenden sind nicht in der Lage, ihre Geschichte zu erzählen und Danke zu sagen. Ich möchte die Stimme für die geben. Und ich möchte die Ankommenden ermutigen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Ein Beispiel sein, kein Vorbild, ein Beispiel sein. Niemand muss für eine erfolgreiche Integration Akademiker sein oder Medizin studieren oder Herzchirurg werden. Aber in der Gesellschaft teilhaben wollen, das ist wichtig. Integration ist ja nicht einseitig. Integration ist ja eine beidseitige Angelegenheit. Integration für einen Menschen, der als Fremde herkommt, wo wir auch selber Fremde sind, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind ja nicht nur Menschen, die für unseren Augen fremd sind, sondern wir sind ja auch fremd. Das heißt, die beide Seiten haben ja gewisse Vorurteile. Beide Seiten sind ja vielleicht skeptisch und distanziert. Aber wenn beide Seiten miteinander sprechen und miteinander leben, dann haben sie die Grundvoraussetzung, dass die Integration gut funktioniert.
Welchen Tipp würden Sie denn geben? Ich komme deshalb jetzt darauf zu sprechen, weil Sie sagen, Sie hätten so viele gehabt, die Ihnen geholfen hätten, Ihre Träume zu verwirklichen. Im Restaurant hat man für Ihren Medizinatlas gesammelt. In der Schule gab es Menschen, die sich für Sie eingesetzt haben.
Ich glaube, wenn die Menschen, egal wer das ist, ihr Zuhause verlassen, niemand verlässt ihr Zuhause freiwillig. Keine. Ich habe auch damals Sri Lanka nicht freiwillig verlassen und auch Hamburg nicht freiwillig verlassen. Es gibt immer einen Grund, warum man sein Zuhause verlassen muss. Aber ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen. Und das muss jedem klar sein, dass ich bewusst vor die Türen deutscher Grenzen stand und dass ich bewusst in diesem Land reingekommen bin. Wenn ich das jedem Menschen klar mache, die reinkommen, dann haben wir schon etwas geschafft. Und wenn wir dann noch schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, unsere Sprache sprechen, und das ist die Grundvoraussetzung, weil wenn wir nicht miteinander im Dialog sind, wenn wir nicht miteinander sprechen, dann können wir nur nebeneinander leben, dann können nur Parallelgesellschaften entstehen, Gifte für unser gemeinsames Leben. Wir müssen miteinander leben. Und wenn wir miteinander sprechen, dann haben wir nicht die rechte Parteien, dann haben wir nicht die Skeptiker, vorurteilhafte Menschen. Das ist das, was wir fördern müssen. Und das ist das, was ich mit meinem Buch erreichen möchte. Und ich meine, ich habe dieses Jahr insgesamt 40 Lesungen. Ich bin in vielen Schulen unterwegs. Jeder meiner Freizeit und Freitagen oder Urlaub gehen für Lesungen. Und es macht unheimlich Spaß.
Was für Fragen kommen da?
Viele möchten gerne wissen, wie ich mit diesen negativen Erfahrungen umgehe. Ich erzähle zum Beispiel die Geschichte mit dem Fitnessstudio. Ich gebe dahin, ich möchte Anmeldung machen, lege mein deutsches Ausweis und dann sagt er, ja, das wird schwierig für Sie sein, Sie müssen das Jahresbeitrag bezahlen. Dann sage ich, Entschuldigung, warum? Ja, mit Aufenthaltserlaubnis ist es schwierig. Dann habe ich gesagt, was haben Sie denn in der Hand? Das ist doch so ein Aufenthaltserlaubnis. So, nein, was lesen Sie denn da? Oh, das ist ein deutsches Ausweis. Das heißt, er gibt mir schon einen Stempel, ohne die 10 Sekunden zu investieren, zu lesen, dass ich ein deutsches Ausweis vorgelegt habe. Ich möchte darüber sprechen, das passiert in der Gesellschaft. Ja? Umgang mit Menschen, die nicht typisch biodeutsch sind, in Klammern. Es gibt viele fremde Deutsche, die auch Deutsche sind, so wie ich.
Der Preis ist aber ja auch hoch. Der Preis, den Sie gezahlt haben, ist nicht nur, dass Sie hier immer wieder auf Ablehnung stoßen, auf Vorurteile stoßen, sondern der Preis ist ja auch eine Entfremdung zu Ihrer Herkunftskultur.
Ja, ich habe nach 16 Jahren meine Mama und Papa gemeinsam in London bei meiner Schwester wieder getroffen. Ich fühlte mich fremd und 2014 ist mein Vater verstorben und da war ich zum ersten Mal nach 24 Jahren auf Sri Lanka. Das war auch das erste Mal, dass wir alle Geschwister und Eltern gemeinsam getroffen haben, leider zu einem traurigen Anlass. Als ältester Sohn war meine Pflicht, die letzte Ehre meinem Vater mitzugeben, das Feuer anzuzünden bei der Verbrennung. Schrecklich fand ich die Vorstellung. Eine Kultur, wo es mir sehr fremd war. Und dann noch abends die Asche meines Vaters mit den bloßen Händen als Mediziner zu zersammeln, in einem Topf ins Meer zu bringen, reinzuwerfen, dort einzutauchen. All das war mir fremd. Ich habe die Kultur meiner Eltern, Kultur, wo ich geboren wurde, neu kennengelernt. Ich habe es gemacht, aus Respekt, aus Dankbarkeit für meinen Vater.
Das ist eine Szene, davon erzählen Sie ja auch in Ihrem Buch, Der fremde Deutsche. Mich hat auch verstört, Sie besuchen Ihre Schwester in London, die dort mit einem Mann aus Sri Lanka verheiratet ist. Und Sie erzählen, dass dieser Mann Ihre Schwester schlägt.
Schrecklich.
Und Sie dürfen dagegen nichts sagen.
Ja.
Da frage ich mich, warum nicht?
Ja, da ist man eingefangen. Und es ist traurig, dass es so ist. Heute würde ich das nicht mehr zuschauen. Heute würde ich handeln. Handeln bedeutet nicht, dass ich den zusammenschlage, sondern handeln bedeutet, dass ich meine Schwester schütze. Ich war machtlos. Meine Mutter war da, das erste Kind von meiner Schwester in der Hand. Und diese Szene war für mich als Bruder schrecklich. Wie muss es für eine Mutter gegangen sein, zuzusehen, dass ihre eigene Tochter machtlos? Weil die Männer haben eine höhere, wie soll man sagen, man ist abhängig, weil er hat immerhin unsere Schwester geheiratet und sie aus dem Krieg rausgeholt.
Deswegen, das heißt, die Dankbarkeit berechtigt ihn, dann die Frau zu verprügeln.
Ich finde, es gibt keine Berechtigung für jemanden zu verprügeln.
Aber offenbar denkt er ja so.
Das sind die Schattenseite bestimmter Kulturen, mit denen ich überhaupt nicht identifiziert werden möchte.
Das andere Beispiel, das haben Sie auch schon angedeutet, ist, dass die Familien sehr viel Geld bezahlen müssen, damit ihre Töchter geheiratet werden.
Ja.
Ihre Eltern hatten dieses Geld nicht. Nee. Sie hätten es eigentlich zahlen müssen, aber sie hatten es auch nicht, weil sie noch Student waren. Das hat ihr Bruder, der Taxifahrer in New York ist, hat ihr Bruder übernommen.
Das hat mein Bruder übernommen derzeit. Ich habe das Geld auch wiedergegeben. Es war mir wichtig, weil ich der älteste Bruder bin. Ich bin dankbar, dass unsere Eltern, dass unsere Familie das leisten könnten. Uns geht's gut. Wir haben es hingekriegt. Aber wie hätten Eltern das hinbekommen, die nicht die Möglichkeit haben, die nicht vielleicht einen Sohn wie Umes im Ausland haben, der Nebenjob macht und Geld jeden Monat drunter schickt?
Sie schicken immer noch Geld.
Ja, meine Mutter. Ich bin ja verantwortlich für meine Mutter, für die Finanzierung. Klar, es ist selbstverständlich für mich. Das Erste, was ich mache, meine Mutter. Der älteste Sohn ist immer verantwortlich. Ich mag es gerne. Ich fühle mich gut dabei.
Herr Umes, Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs schon das angedeutet, Sie sind homosexuell. Haben Sie es Ihren Eltern mal erzählt?
Nein, ich habe mit meinen Eltern darüber nicht sprechen können. Sie müssen verstehen, es ist nicht nur der Generationsunterschied, sondern ein kultureller Unterschied. Es wird meinen Eltern, oder mein Vater ist ja inzwischen verstorben, für meine Mutter schwer fallen, das nachzuvollziehen. Ich möchte nicht, dass meine Mutter ihr gegenüber Vorwürfe macht, ich habe das Kind allein weggeschickt. Ich habe nicht auf das Kind aufgepasst. Meine Geschwister wissen das, die haben mich immer genervt, ich soll heiraten, bin ausgerastet, habe denen eine Nachricht geschickt. Ja. Schön wäre es, wenn ich einfach offen und ehrlich mit meiner Familie leben kann, aber für meine eigene Freiheit oder Freude möchte ich nicht meine Mutter verletzen, Schmerzen zufügen. Ich traue mich auch nicht, mit ihr darüber zu sprechen.
Vielleicht wäre Ihre Mutter ja gar nicht so entsetzt, wie Sie glauben. Vielleicht würde sie Sie in den Arm nehmen und froh sein, dass Sie glücklich auf eine andere Weise sind.
Das kann sein. Ich werde dir sicherlich mal erzählen. Ich weiß nur nicht wann.
Auf Sri Lanka kann man nicht offen homosexuell leben.
Es ist immer noch strafbar. 10 Jahre Gefängnis. Es gibt viele. Homosexualität gibt es überall. Es ist ja in Deutschland auch so gewesen. Ja. Die brauchen Zeit, dass eines Tages Männer auch dort heiraten können vielleicht. Und dann haben die Menschen Möglichkeit, auch sowas zu akzeptieren. Und ich weiß nicht, wie ich in der tamilischen Community wahrgenommen werde, weil ich homosexuell bin. Jetzt, wo das Buch rausgekommen ist, wissen viele natürlich. Ah, wissen Sie, ich war doch in meiner Schule auch oft isoliert wegen meiner sexuellen Identität von den ganzen Jungs. die haben Geburtstage gefeiert, ich war nie eingeladen oder die sind gemeinsam ins Kino gegangen, ich durfte nie mit und ich wurde sogar angespuckt in der Bahn, weil ich homosexuell bin. Ich bin halt so mit dieser negativen Erfahrung geprägt worden wegen meiner sexuellen Identität. Aber ich bin nicht deshalb traurig. Ich bin froh, dass ich in Deutschland bin. Ich bin froh, dass ich vor Ihnen sitzen kann und sagen kann, dass ich homosexuell bin, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendjemand mich verhaftet, irgendjemand mich deshalb tötet. Deshalb fühle ich mich auch in diesem Land wohl.
Das ist natürlich sehr viel einfacher, in der Großstadt homosexuell zu leben, ein schwules Leben zu führen, wie man sagt, in Hamburg oder in Berlin oder in Köln, als in der bayerischen Provinz.
Das stimmt. Ich hatte letztens mitten im Flur nach der Visite, ich habe meinen Chef gefragt, Chef, Sie müssen mich ausbilden. Ich bin schon über 10 Jahre Assistentarzt. Ich bin der einzige Assistent von dem gesamten Semester, der noch keinen Facharzt hat, weil ich Herzchirurgie mache. Chef, ich bin ein dunkelhäutiger, schwuler Mann in Bad Neustadt. Sie müssen mich ausbilden. Ich muss nach Hamburg. Dann hat er gelacht.
Sie wollen wieder zurück nach Hamburg?
Ja, ich vermisse Hamburg. Ich würde gerne, glaube ich, ein Buch schreiben und dieses Buch Bad Neustadt widmen. Oder für die Menschen, die mich ausgebildet haben zum Herzchirurgen, widmen als Dankbarkeit. Weil ich möchte es nicht vergessen. Das ist wichtig, dass meine Mutter gesagt hat, niemals vergessen. Die haben mich aufgenommen. Während Hamburg, mein Zuhause, mich nicht ausgebildet hat, hat Bad Neustadt in Franken mich aufgenommen. Wenn Sie mich ausbilden, muss ich wieder zurückschicken, dann darf ich das niemals im Leben vergessen.
Die Gesellschaft gestalten, haben Sie gesagt. Was heißt das?
Gestalten bedeutet Verantwortung übernehmen. Ein Teil der Gesellschaft zu sein, bedeutet für mich, einmal alle 4 Jahre die Stimme abzugeben. Ein Gestalter ist der, der die Verantwortung übernimmt. Ich nehme auch die Verantwortung, indem ich Bücher schreibe über die gesellschaftlich relevanten Themen, die Menschen zum Dialog führe. Auch das ist eine Verantwortung, die ich übernehme, gerne, ohne dass ich eine politische Rolle dafür einnehme. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, eines Tages eine verantwortungsbewusste Aufgabe für eine Gesellschaft zu übernehmen. Welche Art und Weise, weiß ich nicht.
Ihr Traum geht jetzt nicht so weit, dass Sie sagen, ich will Chefarzt einer Klinik.
Nein, ich möchte ein guter Herzchirurg werden und ein guter Arzt sein, offene Ohren haben für Menschen, für Patienten, aber zugleich möchte ich in der Gesellschaft politisch aktiv sein. Andere Menschen haben Frau und Kinder nach Feierabend, wenn sie zu Hause sind. Ich habe meinen Schreibtisch und meine Bücher.
Sie meinen, da ist noch Platz?
Natürlich ist da ein Platz. Man kann seinen Platz auch, man kann auch sortieren, man kann einräumen, man kann Platz schaffen, wenn man es will. Und ich will es.
Herzchirurg, warum musste das unbedingt Herzchirurg sein?
Ja, das kann ich ganz genau sagen. Ich habe als Student, nachdem ich Teller gewaschen habe und bei McDonald's gejobbt habe, habe ich ein Jobangebot bekommen als studentische Aushilfe im Krankenhaus, Sitzwagen zu machen in der Pflege. Und zufällig kam ich in eine herzchirurgische Abteilung in der Uniklinik in Lübeck und da habe ich fest gearbeitet, halbe Stelle in der Pflege. Ich fand die Herzchirurgen wunderbar, ich fand sie irgendwie cool. Ich habe gesagt, so, ich möchte auch so cool sein. Und Herz ist ja auch ein wunderbares Organ. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir emotional reagieren, wir sprechen vom Herzen, die Liebe, Trauer, all das, wunderbar schön aufgebautes Organ. Es gibt kein anderes Organ, was schöner ist, was so kraftvoll ist. Deshalb Herzchirurgie.
Das kann man aber ja nur in der Klinik machen. Also ja. Die Möglichkeit in der freien Praxis mit einem Kollegen zu zweit oder zu dritt oder auch alleine.
Wenn ich Geld machen wollte, dürfte ich niemals Herzchirurgie machen. Niemals. Darum geht es nicht. Es geht um die Sache.
Und wenn Sie so an Zukunft denken, denken Sie, Sie arbeiten als Herzchirurg in Deutschland. Gibt es auch noch ein Türchen, dass Sie sagen, vielleicht irgendwann mal als Deutscher mit deutschem Pass in Sri Lanka zu arbeiten?
Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich einmal im Jahr meinen Urlaub auf Sri Lanka mache und Vormittag operiere und Nachmittag die Sonne genieße und Tempel besuche. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das Leben, die Zukunft ist für mich in Deutschland. Ich kann mir sehr gut vorstellen, als Arzt weiter tätig zu sein, aber auch in der Gesellschaft einen verantwortungsvollen Job zu übernehmen. Vorübergehend oder parallel. Was machbar ist, muss man schauen, wie die Möglichkeiten sind, wo Bedarf ist. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass man auch in der Politik Menschen wiedererkennt, die uns zugewandert sind. Das ist wichtig, weil es soll die Gesellschaft widerspiegeln.
Ich habe jetzt in unserem Gespräch eigentlich eher Dankbarkeit gehört, Forderungen. Sie haben ja auch hier in Deutschland etliches leiden müssen. Habe ich wenig rausgehört.
Ich glaube, es gibt 2 Arten. Man kann auf einer Seite fordern. Wenn ich zu jemandem komme, freundlich, mit Dankbarkeit. Ich danke dir herzlich dafür, dass du die Tür aufgemacht hast. Ich habe das und dies erledigt. Ich muss noch einen Schritt weiterkommen. Dieser Mensch wird mir nochmal die Tür aufmachen. Wenn ich vor diesem Menschen stehe und sage, ich bin hier, ich möchte durch die Tür, mach die Tür für mich auf. Kann man es auch machen. Ich habe eine andere Art, Forderungen auszudrücken. Und ich komme zurecht.
Und wer fängt sie auf, Herr Umes?
Die Menschen. Ich habe keine fremden Menschen um mich herum. Wenn sie fremd sind, dann mache ich sie meinen Freunden.
Aber brauchen wir nicht alle auch in unserem privaten Umfeld? Der Alltag ist anstrengend. Sie arbeiten sehr viel als Herzchirurg in der Ausbildung noch immer. Wer fängt sie auf? Wer nimmt sie in Arm?
Ich habe meine Freunde. Ich habe zum Beispiel eine deutsche Schwester in Leipzig von meinem Lorenz Köhler, die Tochter von meinem ehemaligen Klassenlehrer. Sie hat wunderbare Kinder. Und ich war letzte Woche da. Ich war mit den Spielen. 3 Stunden. Ich habe so viel Energie. Ich bin bei meinem Oskar, mein Patenkind, in Raubling, südlich München. Wenn ich bei ihm bin, pure Energie. Der fängt mich auf. Wenn ich sehe, dass er läuft, wenn ich sehe, dass er lächelt, wenn er zu mir kommt, ein Küsschen auf die Wange gibt, wow, ist wunderbar. Ich habe noch ein Patenkind, Lenny, in Hamburg. Freue ich mich, den habe ich lange nicht gesehen. Die Kinder geben mir etwas.
Sie träumen nicht von einer eigenen Familie, Herr Umes.
Ich hätte gerne einen Freund. Ich habe immer ein Wunschbild. Ich würde gerne einen Freund haben. Und ich möchte, dass die Eltern meines Freundes mich zum Weihnachten einladen, dass wir alle zusammensitzen und essen. Das habe ich noch nie gehabt. Das wünsche ich mir. Aber ich vermisse das nicht. Es gibt viele andere Menschen, die mich einladen zum Weihnachten oder Essen geben. Wenn die Zeit reif ist, wird schon kommen.
Sie sind jetzt 40.
Ja. Das Alter ist eine, das andere ist noch, wie man sich fühlt. Ich habe noch vieles vor mir. Sie glauben, ich habe jetzt letzte Woche einen Anruf von Rowold Verlag gekriegt. Ein Traum war es für mich. Sie bieten mir, haben Sie eine Idee für ein nächstes Buch? Ich habe viele Ideen. Wir würden so gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ein Geschenk, eine neue Tür geht auf. Ohne, dass ich an der Tür geklopft habe, so wird es sein. Es wird kommen. Positiv denken, dann geschieht es auch positiv. Ich bin ein glücklicher Mensch. Obwohl ich oft auf die Nase gefallen bin. Obwohl viele Menschen mich beim Vorwärtskommen aktiv, bewusst verhindert haben. Aber es gab genauso viele Menschen, die mir dann die neue Tür aufgemacht haben. Ich möchte nicht die schwarzen Punkte auf ein weißes Blatt sehen. Ich möchte das weiße Blatt als Ganze sehen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Jetzt versuche ich nochmal, Ihren Namen richtig auszusprechen. Umeswaran Arunagirinathan.
Dankeschön, vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.